Feuer und Flammen und der Tresor mittendrin. Also wir reden über Tresore, ganz klar. Es brennt auch schon mal. Aber beim Tresor denke ich meistens an Einbruch. Heute werden wir aufgeklärt. Als Interviewgast habe ich den Markus Hartmann von Hartmann Tresore eingeladen. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleibst du dabei. Herzlich willkommen im Podcast Branche to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Tresore. Feuer und Flammen und der Tresor mittendrin. Als Interviewgast habe ich den Markus Hartmann von Hartmann Tresore eingeladen, weil er ist der Experte, er weiß alles. Und beim Tresor denke ich immer an Einbruch, aber wir werden heute aufgeklärt. Beim Brand hilft er auch. Aber die Details sprechen wir im Detail mit Herrn Hartmann aus. Erstmal herzlich willkommen im Interview. Hallo, Herr Hartmann.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, Herr Wenzel. Ich freue mich, dabei zu sein.
Fangen wir vorne an. Tresor, alles klar. Bin ich falsch in meinem Denken? Wir denken alle an Einbruch, aber natürlich, dicke Wände helfen auch beim Brand. Das stimmt nicht ganz, oder?
Nee, das hilft nicht beim Brand, denn man muss ja sagen, es kommt ja beim Brand darauf an, der Tresor selbst, der geht natürlich nicht kaputt beim Brand, aber es geht ja darum, was im Tresor ist. Und im Tresor gehen ja Dinge nicht nur dann kaputt, wenn der Tresor sich verformt, dann wäre natürlich auch schlimm, aber es geht ja viel früher los, nämlich wenn die Hitze im Tresor über einen gewissen Siedepunkt steigt. Dann fängt Papier an zu vergilben oder wenn es richtig heiß wird, fängt es auch einfach durch die Hitze an zu brennen. Und dann brennt es im Tresor und der Tresor an sich bleibt trotzdem noch heile. Aber das ist ja nicht das Ziel. Der Tresor soll ja das schützen, was drin ist.
Das verstehe ich total. Ich sag mal, ich kann mich auch entsinnen bei dem Thema. Früher hatten wir alle noch mal Disketten oder Magnetbänder. Das ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ist es wirklich so? Weil wir wollen ja Daten schützen, nicht nur Papier.
Nein, also natürlich liegen heute keine Disketten mehr. Wir haben ja keine Diskettenlaufwerke. Aber auch eine CD oder natürlich auch eine Festplatte. Häufig sind es Festplatten. Die haben natürlich auch einen Punkt, an dem sie brennen. Oder auch, gerade bei elektronischen Festplatten, die durch Feuchtigkeit zerstört werden. Das ist auch ein Thema.
Wir fangen das Thema an. Also, was ist so das Hauptziel? Nehmen Sie uns mal mit. Ich bin unkundig und möchte gerne meine Wertsachen, vielleicht auch meine Daten schützen. Wie fangen wir es an?
Ja, ich würde erstmal grundsätzlich sagen, ein Tresor an sich, wie gesagt, hat erstmal das Ziel Einbruchschutz. Das ist eigentlich das ursprüngliche Ziel, an dem man ja auch immer, an das man auch immer denkt. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das erreicht man heutzutage mit Stahl und mit besonderem Beton, der miteinander vergossen wird. Und dadurch ist es dann eben sehr schwer, von außen die Wand zu durchbrechen, um in das Innere zu kommen. Aber Stahl und fester Beton sind eben auch Wärmeleiter, und die leiten die Hitze bei einem Brand von außen nach innen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, jeder Tresor hat eine Tür. Das heißt, durch diese Türritze kommt natürlich auch Energie ins Innere, und er erhitzt sich. Und deshalb, Achtung, wenn man sagt, ich habe wirklich etwas, was ich vor Brand schützen muss, dann bitteschön einen speziellen feuersicheren Tresor anschauen.
Wie ist der unterschiedlich aufgebaut, dass ich mir das vorstellen kann? Weil für mich war ein Tresor immer Stahl.
Ja, also vielleicht noch ein Satz mal zum Einbruchschutz. Der Einbruchschutz wird dadurch erreicht, dass man testet, mit welchen Werkzeugen brauche ich wie lange, um eben die Außenwand aufzubrechen. Und deshalb sind Tresore fast immer aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut, damit ich nämlich mehr Werkzeuge brauche. Also ich brauche einen Winkelschleifer, um die äußere Stahlhaut einzuschneiden. Dann brauche ich einen Bohrhammer, um durch den Beton zu kommen. Dann brauche ich eine Zange, um die Armierung zu durchtrennen und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, es gibt immer verschiedene Materialien. Und während das Material beim Einbruchschutz besonders fest sein muss, muss das Material beim Feuerschutz eben möglichst wenig Wärme leiten nach innen. Denn, und da fange ich vielleicht mit der ersten Zahl an, das Ziel ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich Papier schützen will, dann darf bei einem Brand die Temperatur im Tresor nicht über circa 180 Grad steigen. Denn dann fängt Papier an zu vergilben oder irgendwann auch an zu brennen. Und wenn ich einen Datenträger schützen möchte, dann geht man allgemein davon aus, dass der nicht über 70 Grad an Hitze ertragen darf. Und das kennt man auch vom Auto. Diese Geräte sind meist so aufgelegt, da so ein Handy, was man vorne ins Auto legt, bei Sonnenschein, auch das muss bis 70, 80 Grad aushalten. So heiß wird es nämlich hinter so einer Autoscheibe. Alles danach geht natürlich dann auch irgendwann die Elektronik kaputt. Also das sind so die beiden Punkte. Papier schützen, Innentemperatur bis maximal 170 Grad, einen Datenträger schützen, im Normalfall heute bis 80 Grad oder bis 72 Grad. Wenn man noch ganz sensible Disketten von früher hätte, dann geht es runter bis maximal 52 Grad. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Brand über 1000 Grad Hitze erzeugt, dann muss ist der Unterschied außen 1000 in vielleicht sogar 52, ist das weit weg.
Kilometer weit weg in meiner Welt.
Ganz genau. So, und deshalb gibt es, und das ist auch noch wichtig, damit anzufangen, wenn man sicher sein möchte, dass das nicht wegbrennt, dann braucht man einen Tresor, der ein echtes Zertifikat hat. Und dieses Zertifikat ist dann getestet nach einer europäischen Norm. Zum Beispiel die wichtigste Norm ist die CEN 1047, die eine europäische Norm ist zum Testen von Feuersicherheit. Und das machen zertifizierte Testlabore. Da gibt es zum Beispiel den VDS in Köln oder die ECBS in Frankfurt.
Kennen wir, ja. Am Thema, ja, kennt.
Genau, VDS ist ja allgemein Sicherheitsschutz, das Thema. So, und hier ist es, und dann muss man eben sagen, da gibt es aber auch innerhalb der Zertifikate unterschiedliche Standards. Und da muss man dann mal die Plakette sich genauer anschauen. Und ich fange mal einen Satz vor an. Häufig findet man auch im Internet Worte wie feuerbeständig oder irgendwelche Beschreibungen rundherum.
Feuerhemmend oder
Feuerhemmend, ja. Und so weiter. Und natürlich ist eine Tresorwand feuerhemmend, denn das Feuer kommt ja nicht dadurch, aber die Wärme kommt dadurch. Ja? Und dann hilft auch nichts, dass man dann ein Feuerschutzband einklebt. Denn das soll natürlich hilft das, dass die Temperatur nicht durch den Türschlitz durch, so einen ganz einfach durchkommt. Also wie gesagt, die Hauptwärme kommt von dem Körper selbst, wenn der ganze Tresor unter Feuer steht. Und deshalb ist zu unterscheiden, ich habe mal im Wesentlichen drei Normen mitgebracht. Das ist die EN 1047-1. Das ist der sogenannte Braunschweig-Test. Der schützt den gibt es wiederum in verschiedenen Zeiten, aber um es mal kurz zu fassen, der schützt entweder 60 Minuten vor dieser Hitze oder 120 Minuten oder die EN 15659, das ist der sogenannte LFS 30 oder LFS 60, leichter Feuerschutz oder im Englischen heißt das Light Fire Storage, der schützt auch 30 oder 60 Minuten und auch da geht die Temperatur innen auf maximal 172 Grad. Das gleiche gilt für den NT-Fire, der ist ungefähr in der gleichen Kategorie aufgestellt. So, da könnte man sagen, naja, 60 Minuten Feuerschutz, 60 Minuten Feuerschutz, ist das Gleiche? Ist nicht das Gleiche.
Habe ich vermutet.
Ganz genau. Wir hatten ja auch vereinbart, dass man vielleicht mal ein paar Bilder zeigt. Ich werde die Bilder dann auch beschreiben. Vielleicht tue ich das mal, indem ich mal meinen Bildschirm übertragen für alle die
auf YouTube dabei sind.
Hier unsere schöne Firmenzentrale. Hier nochmal die Standards, die verschiedenen Standards, die werden wir später dann auch gerne zur Verfügung stellen für alle, die noch meine Shownotes nachlesen möchten. Aber das Entscheidende ist eben dieser sogenannte Sturztest. Denn, Wenzel, Sie können sich ja vorstellen, wir wollen uns ja nicht davor schützen, dass mal irgendwo eine Kerze abbrennt, auf dem Tresor hält. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht ja darum, dass das Schlimmste passiert, sprich das Haus brennt ab. Und was passiert, wenn ein Haus abbrennt? Dann ist der Feuer vielleicht im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer oder auch im Keller. Das Feuer tobt. Die Feuerwehr hat einige Stunden damit zu tun, das Feuer zu löschen. Und während diesen einigen Stunden passiert ja Folgendes. Da entstehen dann eben diese 1000 Grad, die auf den Tresor einwirken. Und wenn das Feuer und während des Feuers fallen vielleicht Balken vom Dachboden runter oder eine Decke stürzt ein auf den Tresor oder der Boden stürzt ein und der Tresor stürzt in die unterste Etage. Das heißt, es wird massiv auf diesen Tresor eingewirkt. Und das wird simuliert durch den sogenannten Sturztest. Das heißt, der Tresor wird aufgeheizt, wie man hier sieht, von außen auf 1090 Grad, entweder für nahezu 60 Minuten oder 120 Minuten. Dann wird der Tresor hochgehoben auf 9,15 Meter Höhe und in ein Kiesbett fallen gelassen. Jesus Maria. Und da kann man sich vorstellen, das ist ja ein rechtwinkliger Kasten. Ja. Der fällt da ja nicht sauber rein, sondern der fällt auf eine Kante. Da entstehen also massive Kräfte auf diesen Körper, wie es eben in einem Extremfall eben auch tatsächlich passiert. Und dann muss der Tresor am Ende, und dann ist ja auch noch wichtig, wenn der dann gefallen ist und die Feuerwehr arbeitet dran, dann wird er ja nicht sofort aufgemacht, sondern dieser Tresor liegt ja dann in der Glut letztendlich und wird faktisch wieder von außen angeheizt. Das heißt, auch wenn nach 60 Minuten diese Temperatur von 170 Grad nicht überschritten worden ist und danach sich die Außentemperatur langsam abkühlt, also von 1000 Grad langsam runter, irgendwann wieder auf 20 Grad Außentemperatur, auch dann muss natürlich die Zeit, bis irgendwann die Feuerwehr das Feuer ganz gelöscht hat, man an den Brandherd dran kann, das ist ja vielleicht erst am nächsten Tag. Und dann will ich den Tresor aufmachen können. A, ich muss ihn noch öffnen können. Und B, dann kann er von außen ruhig, wie auf diesem schönen Bild, von außen ist der mächtig angebrannt in allen bunten Farben, hat sich das Metall hier, wie man das hier sieht, verändert. Aber die Ordner stehen immer noch sauber auf dem Regal, wie das hier auf dem Bild zu sehen ist. Und das hofft man ja, dass das auch so passiert. Und, das kommt auch noch hinzu, da passiert ja noch was. Nämlich zwei Dinge. Einmal, da kommen wir vielleicht gleich nochmal separat drauf. Sie haben eben von dem Aufbau gesprochen. Feuersichere Tresore haben einen Beton, der einen sehr hohen, höheren Grad an Feuchtigkeit hat. Diese Feuchtigkeit tritt aus, wenn die Hitze entsteht. Und die tritt auch aus nach innen. Das heißt, im Innenraum wird der Tresor feuchter. Ja? Durch diesen Schwitzeffekt. Und natürlich von außen kommt ganz viel Löschwasser. Vielleicht steht der Tresor auch zwischendurch mal in der Wasserlake, weil nämlich die Feuerwehr natürlich ganz viel Wasser auf dieses Haus spritzt.
Ja, das heißt, nur draufgehalten.
Ganz genau. Ich will ja auch nicht, dass am Ende zwar das Papier nicht verbrannt ist, aber in Wasser aufgequollen ist. Und deshalb muss ein Tresor natürlich auch möglichst viel des Spritzwassers abhalten. Muss ich dazu sagen, werden wir auch immer wieder gefragt, gerade wir hatten ja vor ein paar Jahren die Ahrtal-Katastrophe, da waren einige Kunden dabei, die gefragt haben, ja, ist denn der Tresor nicht wasserdicht? Nein, der Tresor ist nicht wasserdicht, weil er hat natürlich ein Schlüsselloch, er hat ein Verankerungsloch, er hat von außen bewusste Öffnungen, damit ich überhaupt was anschließen kann. Aber er sollte eben spritzwasserfest sein.
Ja.
So, dann zeige ich dir jetzt nochmal die letzte Grafik, um das nochmal darzustellen, auch den Unterschied. Für alle, die jetzt das nicht sehen können, hier zeigt es sich eben diese typische Temperaturkurve, wenn ich über 60 Minuten den Tresor aufheize, auch bis zu 1090 Grad. Dann ist es eben so, dass bei diesen sicheren Testformen, nämlich dem 1047-Test oder auch bei der amerikanischen UL-Norm, die Temperaturkurve messe bis zu 24 Stunden und bei den leichten Feuerschutzschränken, LFS 60 oder auch die NT Fire 60, zeigt sich hier, dass genau am höchsten Punkt, nämlich diesen 800 Grad oder 1000 Grad, die Messung abgebrochen wird. Das heißt, direkt danach wird der Schrank geöffnet und die maximale Temperatur im Schrank gemessen. Aber das ist eben nicht der Realfall, sondern in dem Realfall liegt der Tresor halt noch in der Glut. Ja, und ich nehme das mal wieder zurück. Und da muss man eben wirklich darauf achten, was man denn möchte. Denn natürlich sind diese 1047 getesteten Schränke teurer als die mit einem leichten Feuerschutz. Da muss man sich halt entscheiden, was will man schützen und wie viel Geld will man dafür ausgeben.
Also ist auch eine Frage, welchen Berater ich vor mir habe. Was will er mir?
Na.
Man kann jedes Gerät verkaufen, sage ich mal so. Ja, also die Argumentation, was denken Sie von Hausbrand? Ja, so ein bisschen Kerze, bisschen, ja, gleich. Nee, richtig grob heißt, sorry, 24 Stunden, dann wird der Tresor geöffnet. Ich stehe ja nicht vor einem brennenden Haus und laufe sofort rein, ja?
Ja, ganz genau. Und da muss man einfach sagen, wir erleben das ja bei uns in der Beratung auch oft, die Kunden lassen sich ganz oft doch mit etwas abspeisen. Ja, ist der feuersicher? Ja, der ist feuersicher. Brauchen Sie 30 oder 60 Minuten? Ach, 30 müsste ja eigentlich reichen. In 30 Minuten, da ist dann natürlich nichts passiert. So, und ein guter Berater traut sich dann halt zu fragen, was wollen Sie denn einschließen? Weil offen gesagt, wenn man den Reisepass, wenn der wegbrennt, naja, dann besorge ich mir halt einen neuen.
Ja.
Aber wenn ich, weiß ich nicht, eine wichtige Urkunde, die ich von vielleicht in meiner Kindheit bekommen habe oder vielleicht sogar ein Antiquariat, was man eben nicht wieder besorgen will, dann möchte ich genau dieses Stück behalten. Und nicht, weil ich das nicht wieder kaufen kann. Oder eben eine Briefmarkensammlung oder was auch immer. Oder eben wirklich ganz wichtige Daten, die ich fürs Unternehmen brauche. Dann muss ich halt in so einen Diskschrank investieren, denn da weiß ich, diese Daten gehen nicht verloren.
Ich meine, im digitalen Zeitalter haben viele ihre Fotos in der Cloud. Aber früher, widersprechen Sie mir bitte, es hieß, was wird am ersten gerettet? Die Fotoalben.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist, sind wir uns einig. Ich sage mal, wenn bei uns zu Hause alles Mögliche gestohlen würde, kein Problem. Aber wenn das Fotoalbum weg wäre, dann wäre aber Chaos am Start.
Also die Unikarte, ja. Also jetzt nur einmal, wenn weg, dann weg, ja.
Genau. Und da gibt es natürlich viele Leute, die immer noch auch gerne auch noch auf Festplatten sichern oder zu Hause einen NAS haben und das eben dann darüber sichern und die dann in den Tresor legen. Oder auch Kryptozeitalter, eine Cold Wallet, auch die und natürlich vor allem die Seed Phrases, also die Hook, sage ich immer, für die Blockchain, die soll auch so gesichert sein, dass sie bitteschön weder gestohlen noch per Feuer verloren geht.
Das wäre unwiderruflich weg, ja. Also, da gibt es ein paar Wallets, die, ja genau, es wurde schon auch irgendwo mal eine Müllgeschichte durchforstet mit mehreren Kubikmetern, ja, weil
ja, klar.
Die Festplatte drin lag, ja.
Da lag die Festplatte drin. Und das ist ja überhaupt auch ein wichtiges Anwendungselement von Tresoren. Viele Leute sagen, ich möchte meine Sachen nicht im Haus verstecken, ich möchte sie alle an einem Ort haben und dann sollen sie sicher sein gegen alle Gefahren, die dem droht. Und das ist nur mal Eindruck und Feuer, aber auch einfach Verlust, weil man nicht mehr genau weiß, wo man es hingelegt hat. Wer hat das nicht schon erlebt, dass man sagt, das kann doch nicht sein. Wo ist noch mal diese Urkunde? Und so weiter, ja.
Jetzt habe ich schon ein bisschen vom Brand verstanden. Ist das überall so in Europa oder im ja? Wie ist es im Ausland mit dem Thema Brand und Einbruch? Ich sag mal in Dubai, Herr Hartmann.
Ja, wir haben ja auch eine Niederlassung in Dubai und da musste ich auch lernen. Einbruch ist da nicht so wichtig. Da habe ich auch wir haben mal eine Nichte eines Scheichs, haben wir mal mit wunderschönen Tresoren beliefert. Aber diese Tresore hatten einen relativ geringen Einbruchschutz, aber einen hohen Feuerschutz. Warum? Der Sicherheitsmann hat es mir ganz einfach erklärt. Wir haben keine Diebe hier und wenn, dann gehen wir recht rabiat mit denen um. Das heißt also, Kriminalität in den Staaten gibt es ganz wenig. Muss man einfach so sehen. Und von daher gesehen, ja, ist da Feuerschutz erheblich wichtiger und wird auch entsprechend nachgefragt. Das heißt, kleinerer Einbruchschutz, hoher Feuerschutz. Was zum Glück funktioniert, denn was eben nicht geht, und das muss man sich auch klar machen, es gibt nicht den höchsten Einbruchschutz und den höchsten Feuerschutz in Kombination.
Die Frage liegt nicht auf der Lippe, ja.
Ja, denn, was ich ja eben gesagt habe, Einbruchschutz wird erreicht durch feste Materialien, Feuerschutz wird erreicht durch feuchte oder luftige Materialien und das kann eigentlich insgesamt nur bis zum Einbruchschutz des Widerstandsgrads 2 kombiniert werden. Es gibt auch Widerstandsgrad 3 Tresore, aber dann hat man so einen echten Innentresor. Da hat man im Grunde genommen einen Einbruchstresor außen und einen Feuertresor innen drin gebaut. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich nicht mit einem echten Feuerschutz nach 1047. Da muss man sich dann entscheiden, möchte man das eine oder das andere.
Also der Mann von Welt kauft 2 Tresore.
Ja, genau. Das ist also, ja, oder, und da komme ich vielleicht noch was zu dem Thema Feuchtigkeit. Ich habe eben schon erwähnt, dass eben der Tresor selbst durch dieses feuchte Material schwitzt und im Brandfall auch nach innen feucht werden kann. Und eben vor allem auch das Thema Spritzwasser. Das heißt, es muss eine sehr gute Spritzwasserdichtung da sein. Aber wie ich schon sagte, sollte der im Keller liegen stehen, der Tresor, und viele Tresore stehen im Keller, und die Feuerwehr hat da mal eine Stunde oder 2 Stunden Wasser drauf gehalten, da steht natürlich Wasser im Keller, da steht der Tresor im Wasser, dann läuft der langsam voll Wasser. Und da empfehlen wir, es gibt ja diese Feuer- und wasserdichten Boxen, so eine Box kann man natürlich wunderbar in den Tresor stellen. Habe ich also gleich im Tresor einfach so eine wasserdichte Box und die bietet nochmal extra Feuerschutz und dann läuft zwar der Tresor voll, aber meine Dinge, die jetzt auch nicht feucht werden dürfen, zum Beispiel wie die Festplatte, habe ich dann vielleicht nochmal in so einer feuersicheren Box und die stelle ich einfach in den Tresor rein.
Gute Lösung, ja.
Und last but not least, das ist eigentlich für beide Dinge wichtig, Verankerung. Denn der Tresor muss am Boden verankert sein, damit er eben nicht gestohlen wird. Viele Tresore werden gar nicht aufgebrochen vor Ort. Das macht viel zu viel Lärm und viel zu viel Risiko, dass man entdeckt wird, sondern eben sie werden gestohlen, damit sie dann in Ruhe aufgebrochen werden kann. Und das Gleiche gilt natürlich im Zweifelsfall auch für Plünderung. Das heißt, wenn ich einen Tresor im Haus stehen habe und ich bin vielleicht noch am Boden zerstört oder es vielleicht hat sogar Verletzte gegeben, dann kümmere ich mich nicht um das Haus. Aber vielleicht kümmert sich jemand um den Tresor, der ihn im Brandherd am nächsten Morgen entdeckt und nimmt ihn einfach mit. Das heißt, auch da Verankerung, gut, natürlich nur, wenn der Boden, auf dem der Tresor steht, noch intakt ist.
Ja, du.
Das ist ja doch meistens der Fall.
Gibt es da nicht auch so Gewichtsgrenzen, dass man da nicht jeden verankern muss?
Ja, stimmt. Die Grenze laut der Versicherung sind 1000 Kilo. Ich weiß zwar, dass die meisten Versicherungen sagen, wir sind schon mit 300 Kilo zufrieden, aber 300 Kilo. Das heißt, die Blechkiste aus dem Supermarkt für mit 10 Kilo, die ist natürlich nichts anderes als eine Sammelbox und eine Service-Dienstleistung für den Einbrecher.
Ja. Hier hast du alles zusammen, ja.
Hier hast du alles.
Nicht suchen.
Genau, wir sind so nett.
Sehr freundlich.
Ach, das gibt's auch. Es gibt Leute, die kaufen sich so einen Tresor, aber nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie den irgendwie relativ gut sichtbar irgendwo hinstellen. Da ist nichts drin oder da ist nur eine Kleinigkeit drin. Weil sie dann hoffen, dass die Herren dann nicht weitersuchen.
Zufrieden sind.
Sondern den mitnehmen und den eigentlichen Tresor dann stehen.
Ich würde sagen, da ist noch eine Casio-Uhr drin, ja? Also.
Ja, genau. Also sind es aber wieder schwer im Kommen, die Casio-Uhren. Also ich wundere mich immer was.
Oh, ja. Da reden wir nochmal hinterher nach.
Ja. Ganz genau. Ja.
Was ist so Ihre generelle Empfehlung, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte? Man geht da nicht in ein Geschäft, natürlich zu Hartmann-Tresore, und in einem Termin es gibt da mehrere Fragen, wo man sich mal Gedanken machen muss. Sie hatten gerade Aufstellort gesagt, natürlich auch das Thema, ja, was willst du mehr schützen, mehr Einbruch oder mehr Brand? Ja, also
ja, da muss man sich einfach wirklich klar machen, was will ich denn da reinlegen? Und nicht nur, was will ich heute reinlegen, sondern man kauft sich ja, aus meiner Sicht schade, aber nicht jeden Tag einen Tresor. Und es ist ja auch ein ziemlicher Aufwand, den Tresor ins Haus zu schleppen. Also muss man sich sagen, was möchte ich denn vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren da noch reinlegen? Wenn man so ein Ding erstmal hat, wundert man sich, was alles, auf was man alles so Ideen kommt, wo man was reinlegen könnte. Von daher gesehen, wirklich eine Liste machen, was will ich da reinlegen, wie wichtig sind mir die Dinge. Wie gesagt, ist es die blaue Mauritius oder ist es vielleicht nur die Sammelbriefmarken von Opa, die ehrlich gesagt sowieso nichts wert sind. Wann kann ich da abschätzen? Und dann, klar, muss ich mich informieren. Und natürlich freue ich mich über jeden Kunden, der in eine unserer Filialen kommt oder bei uns anruft oder einen Haustermin ausmacht. Aber natürlich gibt es zum Beispiel auch sehr viel wertvolle Informationen von unserem europäischen Dachverband, der ESSA, der European Security Systems Association in Frankfurt. ESSA.world, glaube ich, sind die mittlerweile, oder .org.world, glaube ich. Und da kann man sich erstmal ganz neutral informieren über Standards, über Anforderungen an Tresore. Findet man aber auch alles bei www.hartmann-tresore.de.
Gut. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, was wir noch unseren Zuhörern Gutes tun wollen möchten?
Ja, vielleicht noch das Thema Schloss. Denn es wird vielfach, also erstmal, wenn ich einen Tresor mit Schlüssel habe, habe ich grundsätzlich das Problem, dass natürlich ich den Schlüssel bei mir tragen muss oder ich ihn im Haus verstecken muss. Und das ist zunehmend lästig. Und deswegen verkaufen wir heutzutage hauptsächlich Elektronikschlösser. Ja, aber dann gibt es natürlich auch wieder die Frage, ja, aber das Elektronikschloss, geht das denn nicht auch kaputt im Falle des Falles? So, ja, das stimmt. Das kann natürlich im Extremfall auch kaputt gehen. Und deswegen verkaufen wir hauptsächlich Elektronikschlösser mit einem Notschlüssel. Heißt, wenn die Elektronik kaputt geht, dann habe ich einen Notschlüssel, den bewahre ich hoffentlich nicht im eigenen Haushalt auf, sondern bei Mutter, Großmutter, oft vielleicht beim Nachbarn. Mhm. Und dann kann ich mechanisch den Tresor öffnen. Aber die meisten Brände werden auch die Elektronikschlösser übernehmen. Also ich glaube, bei so einem Totalbrand wird es ein Problem geben. Aber ansonsten deshalb die dringende Empfehlung, Elektronikschloss mit Doppelbartschlüssel als Notschlüssel.
Ist es auch so ein bisschen die Geschwindigkeit, wie ich was machen kann und den Schlüssel, ja, ist eine gute Idee. Fingerprint?
Fingerprint ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich es besonders leicht haben möchte und ich möchte nicht Gefahr laufen, dass ich mal die PIN-Nummer oder den Code vergesse, denn wenn Code vergessen, wir haben keinen Mastercode. Das wird zwar immer wieder angefragt, aber ich stelle mir dann immer vor, was glauben wir eigentlich? Haben wir immer eine Excel-Tabelle mit allen Codes für alle Tresoren, die wir verkauft haben? Dann würden wahrscheinlich alle Einbrecher erstmal bei uns einbrechen.
100%.
Und diese Codeliste sich besorgen. Nein, das haben wir natürlich nicht. Und deshalb Fingerprint. Da kann ich sicher sein, die habe ich nicht vergessen, der Finger ist immer dabei. Das ist mit Lebenderkennung, das heißt, ich muss schon selbst den Finger drauflegen und das ist sicher eine tolle Sache. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, das erste Tresorschloss mit Gesichtserkennung zu entwickeln. Also dann habe ich nämlich den Vorteil, dass ich natürlich den Fingerabdruck nicht in irgendeiner Form auch auf dem Tresor irgendwo hinterlasse. Und auch wenn es unendlich schwierig ist, wie gesagt, wegen Lebenderkennung, ohne den also einen Fake-Finger aufzulegen, das ist bei unseren Schlössern, würde ich sagen, ausgeschlossen. Aber wenn man ganz sicher sein will, Gesichtserkennung, keine Hinterlassenschaften auf irgendwelchen Scannern. Aber ist noch in der Entwicklung, nächstes Jahr hoffentlich können wir es auf dem Markt.
Also gut, dann warte ich noch ein Jahr und komme nochmal auf Sie zu. So wie bei meinem iPhone, das ist ja traumhaft, ja, also... Ja. Den Rückschritt mit den Ziffern will man da nicht mehr machen, ja. Also.
Ja, das ist ja sowieso mein Thema. Ich bin auch in der europäischen Normung aktiv, in der Arbeitsgruppe in Europa, die sich um Elektronikschlösser kümmert. Und da versuche ich meinen Beitrag zu leisten, dass wir endlich an ein Tresorschloss mit Mobiltelefon kommen. Denn in einem Mobiltelefon habe ich ja alles drin. Da habe ich ja eine Gesichtserkennung und eine Tastatur. Und. Denn das, ach ja, das ist da auch noch ein wichtiges Thema. Versicherungen, die wollen natürlich im Falle des Falles wissen, was war denn im Tresor. Ja, und da geht es natürlich darum, gerade wenn was Wertvolles drin lag, dass man das vielleicht auch nachweisen kann und man vielleicht einen Beleg dafür hat und ein Foto hat und so weiter. Und das macht man mit einer sogenannten Wertgegenstandsliste. Die kann man sich bei Versicherungen einfach von den Portalen runterladen, einfach eine Excel-Tabelle machen. Wir haben uns aber vor einiger Zeit damit beschäftigt, eine App zu entwickeln, wo ich einfach alle Dinge, die ich im Tresor habe, mal schnell fotografiere, vielleicht den Beleg, den ich dazu beim Kauf bekommen habe, mit fotografiere und dann habe ich in meiner App ganz sicher im Handy verschlüsselt eine solche Auflistung und ich weiß genau, was ist in meinem Tresor.
Bis auf die, die ich am Handgelenk habe. Also wenn wir über Uhren
reden. Bis auf die, die ich am Handgelenk habe, genau. Aber das kann man ja wahrscheinlich übersichtlich
genau.
Handhaben.
Mehr als zwei Handgelenke hat man meistens nicht.
Ganz genau. Ja.
Herr Hartmann, das war sehr informativ. Ich habe verstanden, Brand ist eine andere Geschichte als Einbruch. Man muss sich überlegen. Ich habe auch gelernt, die Größe ist wichtig. Ja? Also wenn man mal so denkt, man hat, glaube ich, mehr Ideen, je mehr man, ja.
Ja. Und ich meine,
kauft zweimal. So oder was ist so Ihr Leitspruch dabei? Oder wer klein kauft, kauft zweimal? Oder,
Ja, das ist natürlich dann oft so. Also wir haben Kunden, die haben fünf Tresore zu Hause und da sind jetzt nicht unbedingt, die haben da nicht unbedingt nur Gold drin liegen. Sondern wie gesagt, die möchten einfach gerne, dass die Zeugnisse ihrer Kinder nicht wegkommen. Dass der Schmuck von der Tante und von der Oma, der mag ja gar nichts in echt so teuer sein, aber ist eben wertvoll, dass die Festplatten gesichert sind, aber natürlich auch kleinere Kunstgegenstände. Wir haben Orchesterkünstler, die ihre teuren Geigen einschließen. Da gibt es schon allerlei Dinge. Oder auch unsere Glasvitrinen. Wir haben Ü-Eier-Sammler, die ihre wertvollen Ü-Eier-Inhalte in den schusssicheren und einbruchsicheren Glasvitrinen aufbewahren. Weil sie sagen, Mensch, warum sammle ich das, wenn ich die immer im Keller im Tresor stehen habe? Ich möchte die anschauen. Da gibt es viele Eigenarten, warum Leute zu uns kommen.
Herr Hartmann, hat mir sehr gut gefallen. Also, wenn noch mal Fragen übrig bleiben, gerne, wir sammeln die und dann machen wir vielleicht noch mal eine zweite Folge.
Ja, wunderbar, auf jeden Fall. Herr Wetzel, ganz, ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass ich das komplexe Thema in kleinen Häppchen gut runterbrechen konnte.
Vielen Dank für die Zeit.
Genau, Dankeschön, wieder Herrn und Segen.